SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Ein paar Dutzend statt 66.000. Die Umverteilung von Flüchtlingen aus Griechenland kommt nicht voran. Dringend gesucht, Besitzer von nachrichtenlosen Vermögen. Die Schweizer Banken lancieren einen letzten Aufruf. Dann, bei der Diskussion über den Service Public soll es keine Tabus geben. Der Nationalrat will, dass der Bundesrat für die SRG radikale Abbauszenarien skizziert.
Eine breite Diskussion und eine Verschlankung des heutigen mit 1,3 Milliarden Gebührengelder finanzierten medialen Overkills erachten wir als angezeigt.
Sagt Jörg Grossen von den Grünliberalen. Und 10 Jahre Paul-Klee-Zentrum in Bern. Wir sprechen mit dem scheidenden Direktor über die Kunst, einem Kunstmuseum internationalen Glanz zu geben. Peter Fischer ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Fabian Schlurp mit den Nachrichten.
Die Schweizer Banken haben eine Liste mit nachrichtenlosen Vermögen veröffentlicht. Auf der Internetliste befinden sich Vermögen, die mindestens 60 Jahre alt und deren rechtmäßige Besitzer unbekannt sind, wie die Bankiervereinigung mitteilt. Meldet innerhalb eines Jahres niemand Anspruch auf das Geld an, müssen die Banken die betroffenen Guthaben dem Bund abliefern. Die Banken suchen die Besitzer oder Besitzerinnen von insgesamt rund 44 Millionen Franken und 80 Bankschließfächern. Das Grenzwachtkorps soll weiter aufgestockt werden. Der Ständerat hat 2 Standesinitiativen aus den beiden Basel angenommen, gegen den Willen seiner Kommission. Sie war der Meinung, der Bundesrat habe das Anliegen erkannt und bis 2017 würden insgesamt gegen 130 Stellen beim Grenzwachtkorps neu geschaffen. Die Mehrheit im Rat fand jedoch, das Parlament müsse nachdoppeln. Der Nationalrat macht Druck auf den Bundesrat. Er muss seinen auf Mitte nächstes Jahr angekündigten Bericht zum Service Public ergänzen. Alle noch hängigen medienpolitischen Vorstöße sollen darin aufgenommen werden. Der Rat hat diese Forderung von der SVP angenommen. In einer Sonderdebatte verlangte insbesondere die Ratsrechte eine breite Diskussion über den Service Public im Medienbereich. Dabei geht es vor allem um die Frage, welchen Auftrag soll die SRG, zu der auch Radio SRF gehört, in Zukunft haben und wie viel Geld soll ihr dafür zur Verfügung stehen. Auch die Wettbewerbskommission WEKO hat einen medienpolitischen Entscheid getroffen. Sie hat das Gemeinschaftsunternehmen von Swisscom, SRG und Ringier genehmigt. Es werde zwar ein starkes Unternehmen entstehen, ein wirksamer Wettbewerb bleibe aber trotzdem bestehen, teilte die WEKO mit. Gemeinsame Tochter von Swisscom, SRG und Ringier will bei der Werbung den großen US-Internetkonzernen entgegentreten. Das Alkoholgesetz wird nicht revidiert, das hat der Ständerat entschieden. Das Parlament streitet seit Jahren über dieses Gesetz, ohne sich anzunähern. Umstrittene Punkte sind das Nachtverkaufsverbot, der Jugendschutz, aber auch steuerliche Fragen. Beispielsweise sollen einheimische Schnapsbrenner entlastet werden. Die Wirtschaftskommission beider Kammern haben deshalb ihren Räten beantragt, die Vorlage abzuschreiben. Der Bundesrat soll dann ein neues, schlankeres Gesetz ausarbeiten. Das Glarner Volk entscheidet über ein Verhüllungsverbot. Ein Antrag eines Stimmbürgers erhielt im Kantonsrat die nötige Unterstützung und die Regierung muss die Burka-Frage nun der Landsgemeinde vorlegen. Die Glarner Landsgemeinde wird vermutlich im Frühling 2017 über das Verhüllungsverbot abstimmen. Deutschlands Frauen gebären wieder mehr Kinder. Nach Angaben des Statistikamts hat die sogenannte Geburtenziffer im letzten Jahr mit 1,47 den höchsten Stand seit 25 Jahren erreicht. Die Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau im gebärfähigen Alter statistisch gesehen im Laufe ihres Lebens bekommt. Zu höheren Geburtenzahlen beigetragen haben sowohl deutsche wie auch ausländische Frauen. Bei den Ausländerinnen ist die Geburtenziffer mit 1,86 allerdings höher. Licio Gelli ist gestorben, der ehemalige Chef der verbotenen italienischen Freimaurerloge P2. Gelli war es in den 70er und 80er Jahren gelungen, einen bedeutenden Teil der italienischen Entscheidungsträger in seiner Geheimloge zu organisieren. Der prominenteste Name auf der Mitgliederliste der Loge Propaganda 2 war Silvio Berlusconi. Eurokurs, das ist der Begriff, der in diesem Jahr bei Google in der Schweiz am meisten gesucht worden ist. Bei den Anfragen nach Schweizer Prominenten landete der Tennisspieler Stan Wawrinka auf Platz 1. Der meistgesuchte Ort war Zermatt vor Zürich und Basel. Weltweit am meisten Suchanfragen entfielen 2015 auf den ehemaligen US-Basketballspieler Lamar Odom. Das Wetter im Norden ist es wechselhaft mit Aufhellungen bei 10 Grad. Stellenweise fällt Regen, in der Höhe Schnee. Im Süden scheint meist die Sonne. Morgen scheint beidseits der Alpen die Sonne, im Flachland hat es teils Nebel.
Surfer36, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Mindestalter 16, das soll in der EU künftig auch fürs Internet gelten. Die US-Notenbank wird heute mit größter Wahrscheinlichkeit erstmals wieder die Zinsen erhöhen. Ein Fehler, sagt der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers.
Until we start to see the whites of inflation's eyes, it would be premature.
Solange die Teuerung nicht so nahe ist, um das Weiß in ihren Augen zu sehen, seien höhere Zinsen verfrüht. Und Bombenanschläge, Morde, Polizskandale und mittendrin Lee Giorgelli. Von sich selber sagte der Italiener:
Sono un fascista e morirò fascista.
Ich bin Faschist und werde als Faschist sterben. Jetzt ist Lee Giorgelli tot. Wir schauen auf sein skandalumwittertes Leben zurück. Mit der Umverteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder hapert es. Eigentlich sollten in einem ersten Schritt Zehntausende von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien von anderen EU-Staaten aufgenommen werden. Eigentlich. Denn, wie die EU-Kommission gestern bekannt gegeben hat, wurden bis jetzt erst 64 Flüchtlinge aus Griechenland in ein anderes Land gebracht, aus Italien 130. Oliver Washington in Brüssel. Aus Griechenland sollten gut 66'000 Flüchtlinge von einem anderen Land aufgenommen werden. Nun sind wir bei 64. Wo liegt das Problem?
Ja, es liegt zum einen wesentlich in Griechenland. Die Flüchtlinge müssen ja registriert werden. Es müssen Fingerabdrücke genommen werden. Es muss abgeklärt werden, woher sie kommen und ob sie ein Recht haben, dass sie umverteilt werden. Was passiert in den sogenannten Hotspots? Und Griechenland müsste eigentlich fünf.
Ja, wir entschuldigen uns für diese schlechte Tonqualität. Wir kommen gleich zu unserem Kollegen Oliver Washington in Brüssel zurück und sprechen zuerst über ein anderes Thema. Auf Schweizer Banken liegen 44 Millionen Franken, die darauf warten, von ihren Besitzern abgeholt zu werden. Bisher ist es den Banken nicht gelungen, das Geld einer Person zuzuweisen oder Kontakt zu den Besitzern aufzunehmen. Nun startet die Bankiervereinigung sozusagen den letzten Versuch, diese nachrichtenlosen Vermögen zurückzugeben. Sie hat sämtliche betroffenen Konten online geschaltet mit der Bitte um Kontaktaufnahme. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Rund 2600 Namen stehen auf der Liste. Sie stammen von Kunden, zu denen die Banken seit mindestens 60 Jahren keinen Kontakt mehr haben. Manchmal ist es aber auch nur eine Kontonummer und dazu das Land, aus dem der Kontoinhaber stammt. Einige Namen auf der Liste sind aus der Schweiz, viele aber aus Ländern wie Frankreich, Rumänien, Tunesien oder auch Indonesien. Die Idee dahinter: Wer immer irgendwo auf der Welt glaubt, noch einen Anspruch zu haben auf ein Schweizer Bankkonto, kann nun online danach suchen auf www.dormantaccounts.ch. Die Banken setzen damit eine Bestimmung um, die seit Anfang dieses Jahres gilt. Künftig werden von Jahr zu Jahr jeweils die zusätzlichen Konten im Internet aufgeschaltet, zu deren Inhabern die Banken neu seit 60 Jahren keinen Kontakt herstellen können. Allerdings, mit der Suche nach den ursprünglichen Besitzern oder deren Erben beginnen die Banken schon viel früher, nämlich sobald sie Anzeichen dafür haben, dass der normale Kontakt zum Kunden abgebrochen ist. Und wenn ein Kunde vermutet, ein Vermögen von ihm schlummere noch auf einem Schweizer Bankkonto, kann er sich an den schweizerischen Bankenombudsmann wenden. Dieser hat Zugang zu einer anderen Datenbank mit nachrichtenlosen Vermögen aus jüngerer Zeit. Wie die Bankiervereinigung auf Anfrage betont, hat die neue Suchaktion im Internet nichts zu tun mit den nachrichtenlosen Geldern von Nazi-Opfern aus der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs. Dieses Kapitel haben die Banken schon vor einiger Zeit abgeschlossen. In diesem Zusammenhang flossen auch größere Beträge an die Opfer respektive an ihre Nachkommen. Doch wie geht es nun weiter mit den 44 Millionen Franken nachrichtenlosen Geldern, die auf der neuen Liste im Internet stehen? Sie werden entweder ausgezahlt an die rechtmäßigen Besitzer oder, wenn sich niemand meldet, fließen sie in die Kassen des Bundes.
Der Bericht von Jan Baumann. Bei Gefahr Radio einschalten und den Anweisungen folgen. Die Bevölkerung warnen gehört zum Service Public, den Radio SRF als Teil der SRG erfüllt. Was dieser Service Public, was die SRG in Zukunft alles leisten soll und wie viel es kosten darf, darüber hat heute der Nationalrat debattiert. Und er hat beschlossen, der Bundesrat muss gegen seinen Willen auch radikale Abbauszenarien für die SRG aufzeigen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Für die Präsidentin der Grünen Partei Regula Ritz ist es klar.
Das heute ist nur eine kleine Aufwärmrunde.
Sozusagen das Trainingscamp für die große Auseinandersetzung um Rolle und Finanzierung der SRG im nächsten Jahr. SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli traut der ganzen Sache schon heute nicht. Sie befürchtet, der Bundesrat würde in einigen Monaten einen Bericht zum Service Public vorlegen, der die SRG-kritischen Stimmen nicht berücksichtigt.
So, finde ich, kann man mit den Parlamentariern nicht umgehen. Wie soll denn ein Bericht entstehen, wenn nur der Bundesrat seine Meinung kundtut, die Meinungen aus dem Parlament aber nicht einfließen?
SRG-Kritikerin Rickli hat deshalb eine außerordentliche Session beider Räte einberufen. Lassen, um den Bundesrat zu zwingen, alle Vorstöße zu SRG-Themen in dem Bericht zu berücksichtigen, die bis Ende der letzten Session eingereicht worden sind. Darunter auch ein Vorstoß von Rickli selbst, der 4 Varianten für das SRG-Budget der Zukunft verlangt. Darunter 2, die eine Halbierung des heutigen Budgets oder das Herunterfahren auf etwas mehr als einen Drittel verlangen. Die FDP findet das nichts als recht, Kurt Fluri.
Weshalb das nicht möglich sein soll oder weshalb das diesen Bericht entfremden soll oder seinen Zweck entfremden soll, sehen wir nicht ein.
Auch die Grünliberalen möchten über einen Abbau bei der SRG diskutieren können, Jürg Grossen.
Eine breite Diskussion und eine Verschlankung des heutigen mit 1,3 Milliarden Gebührengelder finanzierten medialen Overkills erachten wir Grünliberalen als angezeigt.
Heftiger Widerstand kommt von der CVP. Die Forderung von Nathalie Rickli laufe der von der Bundesverfassung garantierten Unabhängigkeit der SRG bei der Gestaltung des Programms zuwider, kritisiert Martin Candinas.
Das Angebot des öffentlichen Radios und Fernsehens darf nicht zum Spielball der Politik werden.
Dass die SRG als unabhängige und starke Institution des Service Public bestehen bleibe, sei unentbehrlich, findet die SP Edith Graf Litscher.
Wir verfügen in unserem Land über eine großartige kulturelle Vielfalt, welche ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Identität ist. Die SRG trägt dazu bei, diese Vielfalt zu schützen und zu fördern.
Auch die Grünen wollen nicht die SRG zerschlagen. Wie das die SVP beabsichtige, hält die Präsidentin der Grünen Regula Ritz fest.
Wir haben es ja hier nicht mit Socken und Unterhemden im Ausverkauf zu tun, sondern mit der Umsetzung eines Verfassungsauftrages, der zu den Grundpfeilern unseres Staates gehört.
Medienministerin Doris Leuthard ihrerseits findet es verkehrt, schon jetzt SRG-Budgetvarianten auszuarbeiten, bevor man über den Inhalt gesprochen habe.
Sie diskutieren ja auch nicht zuerst das Budget der Armee und nachher den Auftrag der Armee.
Doch die Mehrheit des Nationalrates sieht es anders. Mit 92 zu 75 Stimmen bei 8 Enthaltungen will er den Bundesrat zwingen, bis im Sommer auch schon Abbauszenarien für die SRG vorzulegen und weitere Forderungen aus dem Parlament zu berücksichtigen. Noch ist der Entscheid nicht definitiv. Morgen muss noch der Ständerat grünes Licht dazu geben.
Minuten vor 1. Jetzt kommen wir zurück auf die Schwierigkeiten bei der Verteilung von Flüchtlingen. Die Leitung zu unserem Korrespondenten in Brüssel steht. Ja, mit dieser Umverteilung hapert es. Eigentlich sollten gut 66.000 Flüchtlinge aus Griechenland von einem anderen EU-Staat aufgenommen werden. Bis jetzt sind es nur 64. Oliver Washington, wo liegt das Problem?
Ja, das Problem liegt zum einen wesentlich in Griechenland. Die Flüchtlinge müssen ja registriert werden, es müssen Fingerabdrücke genommen werden, es muss abgeklärt werden, woher sie kommen und ob sie ein Recht haben, dass sie umverteilt werden. Das passiert in den sogenannten Hotspots und Griechenland müsste eigentlich 5 solche bereitstellen. In Betrieb ist aber lediglich einer, und zwar auf der Insel Lesbos. Und dann ist der ganze Prozess auch viel komplizierter, als sich das manche vorgestellt haben. Griechenland hat erst 370 Flüchtlinge identifiziert, die überhaupt umverteilt werden können.
Offensichtlich gibt es aber auch auf Seiten der anderen EU-Mitgliedsländer Probleme. Bis jetzt haben sich ja laut EU-Kommission erst 9 von den 28 Mitgliedsstaaten Athen angeboten, Flüchtlinge zu übernehmen.
Das stimmt, und diese 9 Länder haben zusammen auch lediglich 305 Plätze bis jetzt zur Verfügung gestellt. Das würde also nicht mal reichen, um die 370 identifizierten Flüchtlinge überhaupt umverteilen zu können. Und das heißt, das Versagen liegt eben nicht nur in Griechenland, sondern auch bei den anderen Mitgliedstaaten. Und da würde ich vor allem insbesondere osteuropäischen Ländern würde ich eben auch den mangelnden Willen unterstellen, hier überhaupt mitzumachen. Die Mitgliedsländer versagen aber auch noch in einem anderen Bereich. Sie müssten Griechenland nämlich auch Mitarbeiter zur Verfügung stellen und auch Geräte ihnen zur Verfügung stellen, damit Griechenland diese Arbeiten überhaupt machen kann. Und auch hier tun die Mitgliedsländer zu wenig. Es kommen zu wenig, es werden zu wenig Mitarbeiter nach Griechenland geschickt und so weiter. Es ist also ein kollektives Versagen, wenn ich dem so sagen darf.
64 Flüchtlinge sind es, die bis jetzt umverteilt wurden. Wohin ging deren Reise?
Die ersten Flüchtlinge wurden nach Luxemburg umverteilt. Das war bereits Anfang November. Der zweite Flug, der folgte dann erst einiges später, nämlich erst am 10. Dezember nach Finnland. Und es folgten dann Flüge nach Deutschland und nach Litauen. In den nächsten Tagen sollen dann auch noch Flüchtlinge nach Portugal und nach Lettland geflogen werden.
Wie sieht es eigentlich aus bei den Flüchtlingen selber? Wollen diese überhaupt umverteilt werden? Viele haben ja ein klares Ziel, Deutschland zum Beispiel.
Das ist ein wichtiger Punkt und das hat die Kommission auch immer wieder gesagt. Viele Flüchtlinge ziehen es vor, auf dem Landweg, also über die Balkanroute nach Zentraleuropa zu gelangen, weil sie eben so davon ausgehen, dass sie so eher nach Deutschland kommen, dass sie so eher Deutschland erreichen und dann tatsächlich auch dort einen Asylantrag stellen zu können. Das ziehen offensichtlich viele der anderen Regelungen vor, dass sie sich eben registrieren, in Griechenland registrieren lassen müssen und dann aber auch damit rechnen müssen, in ein Land geschickt zu werden, in das sie eigentlich gar nicht wollen. Also auch bei den Flüchtlingen ist noch viel Überzeugungsarbeit notwendig.
Nun sollen bis in 2 Jahren weit über 100.000 Flüchtlinge auf die EU verteilt sein. Ist das noch realistisch oder ist das System schon fast gescheitert, wenn man sieht, wie harzig es angelaufen ist?
Also es ist heute vielleicht noch etwas früh, um schon ein definitives Urteil zu fällen. Und trotzdem sind 2 Punkte bemerkenswert. Zum einen läuft bereits eine Diskussion, was wäre, wenn das ganze System scheitert. Und die Diskussion wird auch von prominenten Persönlichkeiten zum Teil auch geführt. So hat beispielsweise die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am 25. November bereits im Deutschen Bundestag gesagt, dass eben diese Umverteilung keine Petitesse sei, wie sie sich damals ausdrückte, sondern es sei die Voraussetzung dafür, dass eben auch das ganze Schengen-System aufrechterhalten werden kann. Also an dieser Umverteilung hängt enorm viel. Das ist das eine. Und das andere, das ich bemerkenswert finde, das ist, dass eben mit welchem Nachdruck die EU in den letzten Tagen und auch Wochen andere Projekte vorwärts getrieben hat, also die Zusammenarbeit mit der Türkei beispielsweise und auch gestern erst, als die Kommission ihre Pläne veröffentlicht hat, um die EU-Außengrenzen besser zu schützen. Und das Ziel ist natürlich klar, mit diesen Projekten sollen die Grenzen besser gesichert werden, es sollen weniger Flüchtlinge kommen und so soll eben auch der Druck auf diese Umverteilung sinken. Also das sind Projekte, um sozusagen ein wenig auch vielleicht nicht abzulenken, aber um die Defizite auch dieser Umverteilung etwas beheben zu können.
Danke nach Brüssel zu EU-Korrespondent Oliver Washington. Ein Facebook-Konto eröffnen, twittern oder googeln. Das sollen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der EU künftig nur noch mit Erlaubnis der Eltern dürfen. So ist es vorgesehen in der neuen europäischen Datenschutzregelung. Die EU-Mitgliedsländer und das Europaparlament haben sich nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, die Datenschutzregeln nach 20 Jahren zu reformieren. Jörg Tschirn von der SRF Digitalredaktion. Wovor sollen Kinder mit der neuen Altersgrenze genau geschützt werden?
Der EU geht es um Daten, die Plattformen wie etwa Facebook über ihre Benutzer sammeln können, beziehungsweise was diese dann mit diesen Daten anstellen, also sie zum Beispiel zu Werbezwecken auswerten oder weiterverkaufen. Die EU ist bemüht, den Datenschutz ganz allgemein strenger zu regeln und in den einzelnen Mitgliedsländern zu vereinheitlichen. Konzerne wie Facebook sollen stärker in die Pflicht genommen werden. Es soll den Nutzern zum Beispiel leichter gemacht werden, Informationen, die sie einmal eingespiesen haben, auch wieder zu löschen. löschen. Und zu diesen neuen, strengeren Datenschutzregeln gehört eben auch, dass das Zutrittsalter für Online-Dienste erhöht werden soll.
Jan Jörg Tschirn, an dieser Stelle müssen wir das Gespräch ganz kurz unterbrechen für eine wichtige Verkehrsinformation. SRF Verkehrsinfo von 12.50 Uhr. Achtung, Falschfahrer auf der A13 Bellinzona-San Bernardino. Zwischen der Verzweigung Bellinzona Nord und Roveredo kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Ja, wir kommen zurück zu unserem Gespräch über das Mindestalter 16 im Internet. Kinder und Jugendliche bewegen sich ja heute schon sehr früh im Netz. Taugt ein solches Mindestalter für einen besseren Jugendschutz?
Ich denke, unter Beobachtern und in den meisten Beobachtern herrscht der Konsens, dass das Ganze wenig nützt. Also die ganzen Bemühungen der EU, den Datenschutz strenger zu regeln, die sind eigentlich positiv aufgenommen worden. Aber bei diesem Punkt für soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook, das Zutrittsalter auf mindestens 16 zu erhöhen, das kommt nicht so gut an. Ich schätze das auch eher negativ oder eher nicht so gut ein. Auch Kinderschutzorganisationen sind diese Meinung. Nicht zuletzt, weil es medienpädagogisch wenig sinnvoll scheint, Kinder von solchen Diensten fernzuhalten. Facebook gehört mittlerweile, ist ein fester Bestandteil, was die Kommunikation gerade bei jüngeren Menschen angeht, und statt Kinder und Jugendliche von einer solchen Plattform fernzuhalten, wäre es wohl richtiger, ihnen den richtigen Umgang damit zu lernen, also den Umgang mit den eigenen Daten, was sie dort preisgeben, was nicht. Und das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen, soziale Medien haben durchaus positive Aspekte, auch für Kinder und Jugendliche. Sie können sich dort mit Gleichaltrigen zusammenschließen, sie können sich austauschen und auch Hilfe finden bei Problemen, über die sie mit den Eltern vielleicht lieber nicht reden möchten.
Und wie sieht es denn aus mit der Kontrolle? Wie wird konkret überprüft, ob keine Kinder unter 16 ohne Einwilligung der Eltern im Netz surfen?
Das ist der zweite Punkt, weshalb dieser Beschluss nicht so gut ankommt. In der Praxis wird er wohl sehr schwierig umzusetzen sein. Man sieht es heute schon, es gilt heute schon, ein Mindestalter von 13, um ein Konto bei Facebook eröffnen zu können. Und trotzdem sind viele Kinder schon vorher auf Facebook aktiv. Und es ist nicht bekannt, wie die EU künftig verhindern möchte, dass Kinder einfach mit der Unterangabe eines falschen Alters trotzdem ein Konto eröffnen können. Es ist auch nicht bekannt, wie das gehen soll mit der Einwilligung der Eltern. Eine solche Einwilligung sollte es möglich machen, dass ein Dienst eben trotzdem schon vor dem 16. Altersjahr benutzt werden kann, mindestens ab 13 allerdings. Wie genau das geschehen soll, ob die Eltern zum Beispiel ein Dokument einscannen und hochladen müssen, all das weiß man noch nicht.
Diese neuen Bestimmungen beziehen sich auf die EU. Auch in der Schweiz sind Bestrebungen für einen besseren Jugendschutz im Gang. Ist davon auszugehen, dass die neue Regel künftig auch bei uns gelten wird?
Was den Datenschutz angeht, da gibt es keine bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Also der Schweiz steht es frei, ob sie diese Dinge gleich regeln will wie die EU oder nicht. In der Vergangenheit hat sich die Schweiz in solchen Fragen schon an EU-Recht orientiert. Ob es auch in diesem Fall nun geschehen wird, das ist vollkommen offen. Die EU-Verordnung soll frühestens in 2 Jahren in Kraft treten, also man weiß noch nichts Genaues. Auch im EU-Raum ist das Mindestalter 16 dann aber nicht absolut gesetzt. Einzelne Länder können es auch tiefer setzen, mindestens 13 allerdings wieder. Also es bleibt auch abzuwarten, wie viele Mitgliedsländer der EU in diesem Punkt tatsächlich dann die neueren, strengeren Vorgaben umsetzen werden.
Informationen und Einschätzungen von Jörg Tschirn von der SRF Digitalredaktion. SRF Verkehrsinfo von 12.53 Uhr. Achtung, Falschfahrer. Auf der A13 Bellinzona-San Bernardino. Zwischen der Verzweigung Bellinzona Nord und Roveredo kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Heute dürfte eine Ära zu Ende gehen. Die Ära der Nullzinspolitik in den USA. Denn fast alle Beobachter sind sich einig, die US-Notenbank wird heute Abend Schweizer Zeit ihre Leitzinsen anheben. Zum ersten Mal seit 9 Jahren. Die amerikanische Wirtschaft sei wieder stark genug und müsse nicht mehr im gleichen Stil mit günstigem Geld unterstützt werden. So die gängige Meinung. Einer jedoch widerspricht, der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers. Für den einflussreichen US-Ökonomen kommt die historische Zinswende zu früh. Beat Zoltermann hat mit Larry Summers gesprochen.
Larry Summers ist ein rastloser Mensch. Er wackelt mit den Beinen, wenn er einem gegenüber sitzt. Noch ehe die Frage fertiggestellt ist, setzt er schon zur Antwort an. Und ausgerechnet dieser Larry Summers sagt, nur keine Eile. Die Leitzinsen jetzt anheben, das wäre ein großer Fehler.
I think the judgment of the inflation-employment balance doesn't point to a serious concern with inflation.
Die Teuerung, ein wichtiger Wert für den Zinsentscheid, sei noch immer außerordentlich tief.
And therefore, until we start to see the whites of inflation's eyes, it would be premature.
Und solange man der Teuerung nicht derart nahe stehe, dass man das Weiß in ihren Augen sehen könne, seien höhere Zinsen verfrüht. Tatsächlich ist die Teuerung in den Vereinigten Staaten noch immer sehr gering, weit unter dem Zielwert von 2%. Und die US-Notenbank musste ihre Teuerungsvorhersagen in letzter Zeit fast immer nach unten korrigieren. Harvard-Professor Summers erklärt sich die tiefe Inflation mit der neuen Wirtschaftsrealität seit der Krise und nennt das Phänomen säkulare Stagnation.
I think there's a growing sense that we may be headed into secular stagnation. There are many reasons why the urge to save is greater and the urge to invest is less than has been the case historically.
Die Leute würden mehr Geld sparen und weniger Geld investieren und ausgeben als früher. So wachse die Wirtschaft weniger schnell als erwünscht und die traditionelle Geldpolitik sei machtlos. Sie könne die Zinsen nicht noch weiter senken, um Investitionen anzukurbeln, denn die Zinsen liegen ja bereits auf ihrem Minimum. So selbstsicher ertönt, der 61-jährige Larry Summers lag in seinem Ökonomenleben schon einige Male falsch. Als Bill Clintons Finanzminister forcierte er eine Deregulierungswelle, die die letzte Finanzkrise mitverursacht hat. Als Barack Obamas Chefberater in Wirtschaftsfragen stand er beim Konjunkturankurbelungsprogramm auf der Bremse. Er war der Ansicht, ein riesiges Programm fände keine politische Mehrheit. Aber die aktuellen Wirtschaftsdaten widersprechen Summers Theorie zumindest nicht. Die Teuerung ist ungewöhnlich tief, ebenso der Leitzins, das Wachstum unter dem für die USA üblichen Wert. Dazu kommt ein Arbeitsmarkt, der zwar heute wieder gesünder ist, aber nicht so gesund, wie die Arbeitslosenquote von 5% vermuten lässt. Die Löhne steigen zum Beispiel nur sehr langsam an, ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeitgeber noch nicht um die Arbeitnehmer streiten.
On balance, more growth would mean higher incomes and more jobs for tens of millions of people. So I think it is a serious concern that growth is as slow as it is.
Ein schnelleres Wirtschaftswachstum würde mehr Arbeitsplätze und mehr Einkommen generieren und letztlich von sich aus zu einer höheren Teuerung führen, argumentiert Larry Summers. Erst dann seien Zinserhöhungen angebracht. Doch wie kommen die USA aus ihrem Stillstand, ihrem Zustand der säkulären Stagnation, wieder heraus?
Combination of supportive monetary, fiscal and structural policies that above all have the effect of stimulating investment.
Man müsse die Menschen und die Firmen dazu bringen, wieder mehr Geld auszugeben, sagt Summers. Als Beispiel nennt er Investitionen in die Infrastruktur.
Infrastructure investment is one crucial tool in many countries, particularly in countries like the United States, where on a supply side judgment infrastructure investment has lagged badly.
Gerade in diesem Bereich sei in den Vereinigten Staaten zu wenig getan worden. Auch die US-Notenbank könne die Entwicklung unterstützen mit der Fortführung der bisherigen Nullzinspolitik. Ein Zinsanstieg würde Kredite und Hypotheken verteuern und Investitionsgelüste gleich im Keim ersticken, befürchtet Summers. Die Notenbank dürfe sich nicht unter Handlungsdruck setzen, auch wenn die Nullzinspolitik schon eine Weile besteht.
The balance of risks would be against raising rates at this point on current data. Of course, the data may change in the future.
Das Risiko, jetzt zu handeln, ist für Larry Summers größer als zuzuwarten. Eine Warnung, die heute im Zinsgremium der US-Notenbank zur Kenntnis genommen wird, mehr aber wohl nicht.
Aus den USA der Bericht von Beat Soltermann. In einer Minute ist es eins. Gleich haben wir im ersten und vierten den Direktor des Paul-Klee-Zentrums in Bern zu Gast. Im Tagesgespräch reden wir mit ihm über Kunst und Geld. Nach den Schlagzeilen mit Fabian Schlurp.
Die Schweizer Banken suchen die rechtmäßigen Besitzer von insgesamt 44 Millionen Franken und 80 Schließfächern. Nun haben sie eine Liste der nachrichtenlosen Vermögen veröffentlicht. Der Nationalrat macht Druck auf den Bundesrat. Er muss seinen auf Mitte nächstes Jahr angekündigten Bericht zum Service Public ergänzen. Alle noch hängigen medienpolitischen Vorstöße sollen darin aufgenommen werden. Das Alkoholgesetz wird vorerst nicht revidiert. Weil sich National- und Ständerat nicht einigen konnten, wird das Geschäft abgeschrieben. Der Bundesrat solle eine neue und schlankere Vorlage ausarbeiten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.